Hallo und herzlich willkommen zum 23. Pancast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über Transformers Age of Extinction, die neue Serie von Steven Spielberg mit Halle Berry, Extant. Und dann reden wir kurz über drei Filme. Nee, scheiße, das war nicht gut. Ich bin in letzter Zeit verkacke ich immer kurz einmal. Aber.
Ist das Teil des Intros noch?
Hallo!
Wie immer mit Dr. Egg!
Nein, das kommt sowas von an den Anfang, Leute.
Hallo und herzlich willkommen zum 23. Pancast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über Michael Bay's Transformers Age of Extinction, die neue Serie von Steven Spielberg mit Halle Berry, Extant, den Lego-Film und die beiden Filme Wie der Wind sich hebt und Ida. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Egg.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ich dachte, jetzt kommt ein Transformers-Geräusch.
Was kein Geräusch.
Was denn? Habt ihr nicht gesehen, mit was für einer militärischen Präzision ich dieses Hallo hier rausgeschossen habe? Call me Lockdown.
Ja, aber dafür, dass es kein Transformers-Geräusch gibt, weil das jetzt ja der 15. Chaos ist, den wir zusammen machen, habe ich dir, Dr. Eck, was mitgebracht. Nimm mal kurz hier diese Box in die Hand.
Danke.
Und dann guck doch mal rein, was drin ist.
Okay. Also das erste Unboxing im Podcast.
Ja.
Boah, ich rieche das bis hier.
Das ist ja so ohne Hose.
Es ist tatsächlich eine Schachtel alte Eier. Und es sind genau drei Eier, die sind alt. Und eins ist jetzt neu dazugekommen und stinkt genauso. Und das heißt Transformers 4, steht es hier drauf geschrieben. Puh.
Neben diesen ganzen Eiern ist aber natürlich noch so eine kleine Miniatur des Transformers Galvatron drin, den ich aus iDotter zusammengebaut habe. Und wie es der Zufall so will, spielt er auch im Film Transformers Age of Extinction, Ära des Untergangs mit. Das ist ein Film von Michael Bay, der hat auch Armageddon, Bad Boys, Pain and Gain und natürlich die anderen drei Transformers-Filme gemacht und ist jetzt schon der erfolgreichste Film des Jahres 2014, wenn man die Einnahmen betrachtet. Worum geht's im Film, Dr. Schwarz? Ja, also im Film Transformers Age of Extinction geht's um Kate Yeager und seine Tochter Tessa. Und Kate ist Schrottsammler, Ingenieur und so eine Art Daniel Düsentrieb und findet mit seinem Helferlein, dem Surfer-Dude Lucas, einen beschädigten Lastwagen. Wo? Natürlich in einem alten Kino. Und den nimmt er natürlich mit, um daran zu schrauben und dann fürs College seiner Tochter zu bezahlen zu können. Nee. Und zu Hause auf der Farm in Texas angekommen, stellt sich heraus, dass Tessa viel zu kurze Röcke trägt und mit ihren 17 Jahren bitte nicht daten soll. Nebenbei natürlich auch, dass es sich bei diesem Lastwagen um den Transformer Optimus Prime handelt, den Kate dann mir nichts, dir nichts wieder zum Laufen bringt. Und Optimus Prime hatte die Welt ja zuvor zusammen mit den Autobots gegen die Decepticons verteidigt.
Ich weiß gar nicht, was dann zu gibt, die
große Roboter,
das ist was ich
Clans, die auf dem Planeten Cybertron schon gegeneinander gekämpft haben und diesen Battle dann auf der Erde ausgetragen haben. Und Optimus Prime war eigentlich also ein mit den Menschen befreundeter Roboter. Aber als die CIA auf dem Gelände der Jägers auftaucht, stellt sich auf einmal heraus, dass Tessa natürlich auch schon lange Zeit einen Boyfriend hat. Und mit dessen Familie und Optimus Prime fliehen die dann vor der CIA. Denn die CIA hat einen geheimen Vertrag mit dem Kopfgeldjäger-Transformer Lockdown. Und der hat es nämlich auf Optimus Prime abgesehen. Und so entbrennt ein Katz-und-Maus-Spiel, in welchem die Autobots sich ihrer Verfolger erwehren müssen. Und schließlich folgt aber die große Offenbarung, nämlich, dass Tessa schon wieder einen zu kurzen Rock und viel zu viel Lipgloss am Körper hat. Ja, und natürlich nebenbei auch, dass es eine böse Firma gibt, die Transformium entdeckt hat, ja, ein sich transformierendes Metall. Und dann auch Transformers nachbaut. Und in einem dieser Transformer erwacht aber die Seele von Megatron und der will mit dem Seed, ja, einer Waffe aus Urzeiten, die damals schon die Dinosaurier ausgerottet hat, die größte Stadt der Menschen zerstören, um sich dann aus dem entstehenden Transformium eine Transformer-Armee zu bauen. Ein erbitterter Kampf.
Eine Decepticon-Armee.
Oh, bitte. Stimmt.
Könnt ihr bitte das, können wir in Zukunft darauf einigen, dass wir nur noch Cybertron und Decepticon sagen?
Okay.
Und Autobots.
Autobots.
Autobots. So, Transformers Age of Extinction. Ich will kurz sagen, ja, bevor ihr was sagt, dieser Film hat das meiste Geld eingespielt dieses Jahr, aber es ist natürlich auch Common Sense in Nerdkreisen und zu denen müssen wir uns wohl oder übel dazuzählen, weil wir einen Podcast über Filme und Serien machen. Es ist da Common Sense, dass das der beschissenste Film aller Zeiten ist?
Ja.
Seid ihr auch dieser Meinung?
Ja, ich habe die ersten drei nicht gesehen, aber wenn er schlechter ist als die, dann ja.
Ja, weiß ich nicht, es ist halt so bitter, ne? Weil die ersten drei Teile sind halt auf jeden Fall, also nicht, ich würde sagen, die rangieren so auf dem gleichen Level. Was diesen Film noch viel besser macht, ist, dass er noch länger ist. Also wenn wir von der Quantität sprechen, ist der Film eigentlich aber noch besser dann, auf jeden Fall.
Ja, ich sag mal so, man weiß ja auch so ein bisschen, was man kriegt. Also ich sag immer, man weiß, man sitzt in einem Michael Bay-Film, wenn innerhalb der ersten halben Stunde eine Glasscheibe, die eingetreten wird, einfach explodiert.
Also. Mit Flammen, das war herrlich. Ja. Ja. Also ich fand den Film durchgehend beschissen, muss ich sagen. Also ich teile da Dr. Schwarzes Meinung. Ich finde, der Film bietet einem so drei Ebenen an. Ja, und zwar erstmal die Story, finde ich, und die ist so abstrus und verrückt und hält eigentlich keinen längeren Überlegungen stand, meiner Meinung nach. Aber da kann man halt noch sagen, okay, ist ein Actionfilm, man will nur Roboterkämpfe sehen. Ist ja kein Stress. Aber dann die zweite Ebene, sie legen einfach den riesigsten Fokus auf so Comic-Relief-Szenen und Witze und schlechte Sprüche.
Ja.
Und da finde ich es echt bemerkenswert, dass da wirklich keiner von funktioniert hat. Also ich habe wirklich nicht ein einziges Mal auch nur gekichert, ja, oder irgendwie gelächelt. Also
so, ich musste schon lange, als der eine da den Football geworfen hat und sich den voll selber an den Kopf
gekriegt. Ey Mann, kannst du mal aufhören? Das ist, finde ich, die einzig gute Szene im Film, dass der CIA-Agent mit einem Football ausschaltet, den man ihm an den Kopf schmeißt, dann fällt er aus dem Fenster, wo ich mich frage, warum ein Chinese einen Football bei sich zu Hause hat. Aber
das hast du dich gefragt. Christian gibt... Ah, oh, fuck.
Oh, und da war der FBI-Alarm am Start.
Gibt sich 2,5 Stunden Transformers 4 und was ihm nicht passt, ist, dass irgendein Chinese einen Football im Zimmer hat.
Entschuldigung, der Film ist ja wohl ein Minenfeld des Schwachsinns. Ja, also das ist ja wirklich, naja, ich finde, man merkt auch tatsächlich, und das finde ich, gibt es bei wenig anderen Filmen, wie man dümmer wird, während man das guckt, weil man merkt, dass hier einem ganz schön krasse Scheiße aufgetischt wird, die man halt die ganze Zeit am Schlucken ist, gerade schon seit anderthalb Stunden. Also man merkt so, es wird immer dümmer. Man darf eigentlich nicht eine Sekunde lang überlegen, worum es geht. Ich fand es ganz witzig, auf Rotten Tomatoes hat jemand geschrieben, man kann gar nicht sagen, ob der Film gut oder schlecht ist, weil Michael Bay mittlerweile Filme macht, die sich dieser Kategorisierung einfach entziehen. Ja. Weil ich finde nämlich auch, eigentlich, was man eigentlich kriegt, sind nur Bilder.
Ja.
Das ist eigentlich so, das Gehirn ist eigentlich komplett leer.
Absolut.
Es sind einfach nur Bilder, wie sich Roboter bekriegen. Und natürlich ist es richtig scheiße, weil du irgendwie gar nicht die... Lass mich mal so anfangen. Alle menschlichen Darsteller sind schon mal richtig scheiße. Ich hab die alle richtig gehasst und die gehen einem alle richtig doll auf die Nerven, finde ich. Immer wenn nicht geredet wird, dann hat der Film die Chance, dass er einigermaßen in Ordnung ist. Und dann aber auch nur, wenn nicht eine der 100 Plotlöcher oder einfach Sachen, die keinen Sinn machen, wie das Optimus Prime auf einmal fliegen kann oder 1000 Sachen. Es passieren so viele Sachen, die du einfach glauben musst und du hast das Gefühl, dass Michael Bay wie so ein Goldfisch einfach in jeder Szene vergessen hat, was vorher passiert ist und einfach von da an neu den Film konzipiert und sich überlegt, okay, wie wäre es denn, wenn jetzt auf einmal das und das passiert und dann passiert es halt auch
einfach. Wer ist heute zum Dreh gekommen? Alles klar, damit können wir arbeiten. Ja, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Schreiber einfach so 18-jährige besoffene College Boys sind.
Ja. Naja, ich meine...
Weil... Nee, ich habe nämlich sag mal, eine Unterhaltung überhört.
In L.A., oder was?
Von zwei von denen, also, ey, genau. Ich habe die hier mal übersetzt. Ey, Bro, und das heiße Mädchen ist heimlich mit einem Dude zusammen. Yeah, Bro, aber der ist irgendwie Racecar-Driver oder so. Yeah, Bro, Bro, Alter, geile Karren, die sich in Kampfroboter verwandeln, Bro. Bro, yeah, aber die sind eigentlich Aliens. Yeah, Bro. Und danach sind sie high-fivend Bierpause.
Aber was den Film echt nochmal, also wenn ich einfach nur einen schlechten Film gucke, dann lässt mich das eigentlich kalt. Aber bei dem Film bin ich teilweise auch echt aktiv wütend geworden. Also er war nicht nur schlecht, er war auch noch so schlecht, dass es mich persönlich berührt hat. Und das ist ja echt immer so ein Zeichen von mangelnder Qualität. Also am schlimmsten fand ich halt, dass alle Transformers, das sind Maschinen, das sind Roboter. Die haben alle menschliche Eigenschaften, also sie husten, sie knacken mit ihren Muskeln, bevor sie irgendwas machen. Sie haben eine menschliche Stimme und halt basieren halt auch auf komplett auf menschlichen Klischees. Also Es gibt echt den japanischen Samurai-Transformer, ja? Und den rauchenden, dicken Transformer. Das ist so beschissen
einfach. Das ist ja noch mit das Coolste, finde ich. Sind da einfach aber die Roboter am Ende, weil was bleibt denn sonst? Wie Dr. Schwarz schon gerade, die menschlichen Darsteller kannst du alle in die Tonne hauen, obwohl natürlich Mark Wahlberg, sorry, so, ne, wir sind, ne, ich lade dich auch wieder mal ein, aber das war nix. keine Ahnung, aber sonst bleibt halt nix. So, es ist halt wie immer eine Katastrophe, deswegen geht es, glaube ich, 3 Stunden. Ich habe vorher das gecheckt im Kino, ne, ist mit Pause. Leute, das könnt ihr doch echt keinem antun. Des Weiteren, was auch dann Dr. Snips auch angemerkt hat, da konnte ich leider nicht einhaken, war ich zu langsam, ausnahmsweise, diese schlechten Comic Relief Moments. Das, was ich damals meinte, mein Godzilla, da hattest du das gar nicht. Das war einfach nur straightforward Action und irgendwie ohne halt diesen Bullshit. Und Michael Bay baut halt immer diese Kaugummi-Scheiße da noch ein. So, jetzt haben wir hier noch einen Gag, dann haben wir hier mal noch eine Einstellung von dem Arsch von irgendeiner geilen Alten. So, dann haben wir hier noch ein paar geile Autos, dann haben wir hier noch mal Product Placement Nummer 85.000. Hier irgendwie
Ja, Product Placement, da habe ich mir...
Gut Stichwort.
Ich habe mir aufgeschrieben, an was ich mich noch erinnern konnte, nur an Product Placement nach dem Film, ohne nochmal irgendwas zu lesen oder zu gucken. Und das sind auf jeden Fall 5, die ich so sofort hatte. Und zwar einmal halt Beats by Dre. Also, es gibt eine Szene in dem Film, da hat er halt dieses Transformium, das kann er in alles machen, was es gibt. Und um das zu beweisen, macht er The Pill von Beats by Dre. Ja. Ihr Hi-Fi-Entertainment-System für Unternehmen. So. Dann auf jeden Fall noch Bud Light, das Bier, Red Bull auf jeden Fall. Dann im Endkampf in der gesamten Stadt ist Werbung für Victoria's Secret in Hongkong. Weil sie auch nicht ganz. Und natürlich der Oreo-Roboter. es ist echt. Weil ich meine, so Product Placement ist ja schon auch gang und gäbe eigentlich in der Filmindustrie. Aber so.
Nee, aber der haut einem das schon.
Ich finde, man kann da Michael Bay so ein bisschen mit Uwe Boll vergleichen, von dem wir uns ja ganz gerne Filme angucken. So, wo bei Uwe Boll, der hat ja ganz schlechte Videospielverfilmungen gemacht, zum Beispiel Far Cry. Und da kaufe ich mir gerne die DVDs, weil da der Audiokommentar drauf ist. Da haben wir ja auch neulich eben Far Cry geguckt mit Audiokommentaren. Das Problem ist halt nur, dass Michael Bay immerhin es schafft, die Sachen fett aussehen zu lassen. Selbst das kann Uwe Boll nicht. Aber ich finde, die haben so eine ähnliche Herangehensweise an Filme, denn die haben keine Vision. Ich sehe bei diesen Leuten, die haben keine Vision, wenn wir es auch mit hier Jodorowsky vergleichen aus diesem Film, ja, wo die ganzen Leute mit ihren Visionen angekommen sind, da existiert gar nichts. Die haben gar kein Konzept. Die wissen einfach nur, glaube ich, was sich verkauft hat und machen das auch mit. Tun auch die Schauspieler, ich will ganz kurz sagen, auch leid, weil ich hatte das Gefühl, dass Mark Wahlberg und auch dieser Surfer-Dude-Typ, der Gott sei Dank da ziemlich schnell das Zeitliche sieht, der sagt einmal im Auto so, also ich glaube, wir kriegen ja kein Geld mehr für den Roboter. Ja. Also, sieht nicht so aus, nachdem sie 20 Minuten lang verfolgt werden von der CIA und fast getötet werden. Da hatte ich wirklich das Gefühl, aber auch nicht nur, dass die Charaktere total scheiße sind, sondern dass du den Schauspielern anmerken kannst, dass sie das richtig schwierig finden, diese beschissenen Lines überhaupt rüberzubringen. Ja. Ich hatte da bei Mark Wahlberg oft das Gefühl, dass die selber so wissen, ey krass, das ist so unter meinem Niveau.
Das ist wirklich unglaublich. Krass,
aber dieser angesprochene Surfer-Dude, das ist TJ Miller, das ist an sich, was mir noch mehr in der Seele wehtut, das ist ein begnadeter Comedian. Also der macht Stand-Up-Comedy, der ist Hauptdarsteller der neuen HBO-Serie Silicon Valley und trägt die auch fast alleine auf seinen Schultern. Der hat She's Out of Your League, einen richtig schlechten Comedy-Film, fast alleine wieder gut gemacht. Also ich bin Fan von dem und da musste ich wirklich anfangen zu weinen. Also was der da für Lines gekriegt hat und dass er die dann auch noch so sagen musste, das ist wirklich einfach nur schmerzhaft.
Ja.
Verdammt,
hab ich vergessen. Spring mal bitte irgendwer anders gerade ein.
Ja, ich hab. Da geht's mir auch noch so ein bisschen, weil das halt Transformers ist. Und das gibt's schon so lange und ist so erfolgreich, also die Filmreihe jetzt. Dass man irgendwie, finde ich, vergessen hat, einfach wirklich mal einen Schritt nach hinten zu machen und wirklich zu verstehen, was das für eine riesige Scheiße ist. Was das für eine dumme, peinliche Scheiße ist. Also die Story ist schlecht, die Prämisse ist. Schlecht, es ist einfach nur lächerlich. Aber weil es das schon so lange
Action,
gibt.
Drei Ebenen, die ich vorhin angesprochen habe, die dritte Ebene, die Action und die Special Effects. Also die Special Effects sind super, also sicherlich top of the line so.
Das hat ordentlich
aber
Geld
selbst drin, die Action-Szenen fand ich langweilig. Und das ist ja, dann sagt er auch schon nochmal viel aus.
Ich meine, das Ding ist so, Michael Bay hat doch in irgendeinem Interview mal gesagt, was ich immer wieder gerne zitiere, einfach, er macht Filme halt für Teenage Boys so. Und dann, wenn du das weißt, weißt du halt Bescheid, dass du die Kacke aber halt nicht gucken musst. So. Weil das ist, man sieht. Ja, also ich meine, selbst die Action langweilt einen, aber weil man insgesamt einfach gelangweilt ist, weil einem da wirklich da gibt es auch nichts zu verstehen. Es werden einfach, genau wie Dr. Schwarz gesagt hat, einfach Bilder gezeigt, die werden aber hingeschmissen. Das ist so dann am Ende, und da kommt dann am Ende halt so der gammeligste Bilderkaugummi ever raus. Und es interessiert einen auch nicht mehr, warum Optimus Prime nicht stirbt, obwohl ihm 5-mal ein Schwert irgendwo durchgerammt wird und er macht das einmal bei dem Endgegner und der ist sofort tot. Ja,
das stimmt.
Es ist einfach so, ja, warum endlich ist überhaupt irgendwer mal tot und kommt nicht wieder? Und hoffentlich zieht sich das auch durch die Protagonisten, die sollen alle echt sterben. So. Das ist echt die Hölle.
Ja, von den Protagonisten stirbt ja. Vorsicht, Spoiler, tatsächlich keiner. Nee,
außer natürlich der witzige Sidekick, ja. Da habe ich aber auch kurz gefeiert, ehrlich gesagt, dass der da in, ja, weil es war auch eine geile Szene, irgendwie, weiß nicht, eine Mini-Bombe geschmissen, auf einmal Sylvester came early, so einfach alles explodiert.
Das war so geil,
Ich hab echt so gefeiert, das war so dumm und kacke einfach. Ah, oh, nee.
Ja. Aber ich finde eben, dass dieser Film, auch auf dieser Ebene quasi, die es ja immer noch gibt, es ist so scheiße, dass es schon wieder geil ist, so, auch auf der auch nicht funktioniert, muss man sagen, also es geht schon, wenn man sich richtig anstrengt, so, dann ist es noch ganz lustig, aber dafür natürlich auch viel zu lang. Aber ich frage mich wirklich, wenn Michael Bell sagt, das ist ein Film für 15-jährige Teenager, ob der denen dann nicht auch zu wenig zutraut, einmal diesen 15-jährigen Teenagern. Und dann, ich finde, der Film ist die absolute Blaupause für diesen Satz, ja, was hast du erwartet, es ist ja nur ein dummer Actionfilm. Und da vergisst man aber immer wieder, dass, egal wie, sagen wir mal, althergeholt diese Story ist, du brauchst schon eine Geschichte und Charaktere, mit denen du dich identifizieren kannst, damit die Action Sinn macht in dem Film. Und wenn du das nicht hast, dann sind es nur Sachen, die in die Luft fliegen. Und davon sehen ein paar cool aus, aber dafür kann man sich auch gerne den Trailer angucken.
Ja.
Da gibt es eigentlich wirklich nichts zu holen in diesem Film.
Ich finde das super schade, weil es ist genau dieses Ding, was wir immer sagen. Ich meine, stell dir mal vor, das würde einfach mal ein Regisseur machen, der ein bisschen classy ist. So. Also da könnte sowas halt auch cool sein.
Das hat schon Potenzial, finde ich
Avengers
auch.
Wie Avengers und so, ich meine, die haben ein riesen Budget. Ich meine, irgendwelche Roboter, die halt ein bisschen Schutt und alles in Schutt und Asche legen, das kann reichen für ein unterhaltsames 90 Minuten, 2 Stunden Kino. Aber sie ziehen es konsequent durch. Ich meine, ich habe die ersten 3 Teile auch gesehen, dass wirklich, sie kriegen das wirklich hin, da aus jedem Film so eine zähe Kacke zu machen, wirklich irgendwie hier versuchen, da welche Plots aufzubauen, die von hinten, von vorne bis hinten einfach wirklich Hanebüchen sind. Leute, lasst das doch einfach und irgendwie, weiß ich nicht, holt euch irgendwen, der das schreiben kann, also der überhaupt schreiben kann. Ja. Also vielleicht ist das das Problem, das mal.
Das würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall mein größtes Problem mit dem Film, ist nicht, dass es ihn gibt und nicht, wie schlecht er ist, sondern einfach, dass einfach 2 Millionen Dollar da reingeflossen sind.
200.
Was habe ich gesagt?
2 Mark. 2 Mark.
Also ja, 2 ist ein bisschen wenig. Ja. 200 Millionen Dollar, selbst 2 wären zu viel. So. So, und da kommt halt so ein Lappen bei raus, den man wirklich. Also Empfehlung nur mit ganz viel Alkohol und einem Actionfilm-Klischee-Bingo.
Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen zeitlich, aber was war denn diese eine Szene, diese geheime CIA irgendwie Killer-Kommando kommt vorbei und irgendwie der Freund von der Tochter von Mark Wahlberg guckt zu, um dann im entscheidenden Augenblick mit seinem coolen Mini-Race-Car irgendwie die Situation zu retten. Was war das
Allein,
denn?
Allein, dass der Twist ist, dass sie einen Freund hat, der ein Race-Car-Driver ist. Das ist halt so der billigste Scheiß.
Das war so...
Das kommt halt wirklich so vor, wie wir müssen diese Szene jetzt drehen. Wir haben keine Zeit mehr. Hat irgendwer irgendeine Idee, wie sie da rauskommen kann? Ja, vielleicht kommt einer mit dem Auto vorbei. Ja, okay.
Aber der wurde ja auch vorher schon
aber
gezeigt.
Das machen wir, aber warum?
Das Auto wurde ja vorher schon gezeigt. Ich dachte so, okay, ist jetzt auch irgendwie ein Transformer oder so. Nee, das ist einfach der Freund, der zuguckt, ob seine Freundin das vielleicht umgebracht wird.
Nee, okay. Ja, da wurde wirklich immer... Da wurde wirklich immer die erstbeste Szene genommen, aber es zeigt trotzdem, dass die Leute sehr dumm sein müssen, denn ich glaube, wenn wir uns besprochen hätten, wäre die erstbeste Szene schon besser gewesen, als die in Transformers 4 dann immer gewählt wurde als Escape-Szene. Ja. Was gibt man denn dem Film jetzt auf einer IMDb-Skala von 1 bis 10? Da bin ich jetzt mal gespannt bei euch.
Also ich gebe dem Film 2 von 10. Ich finde, das ist halt kein richtiger Film, sondern eigentlich nur eine leere Hülse eines Films. Außerdem ist die Altersbeschränkung echt schlecht getroffen. Ich finde, der sollte nicht ab 12 sein, sondern bis 15. Und also 2 von 10 und eigentlich absolut keine Empfehlung.
Ja.
Ich möchte diesen Film einfach nicht bewerten, würde ich sagen. Also, weil...
Er gibt dann, ja.
Nö. Nein, ich weigere mich. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was Dr. Schwarz gesagt hat, so dass er sich jeglicher Bewertung entzieht. Das ist kein Film, das ist einfach nur Scheiße.
Ich meine, gut, dann möchte ich weitermachen. Ich finde es an sich immer schön im Kino neuerdings, das ist ja seit ein paar Jahren so mit Dark Knight und hat es, glaube ich, auch angefangen, die Welt in Schutt und Asche zu sehen, monumental, filmisch dargestellt. Finde ich eigentlich immer herrlich. Trotzdem ein Punkt von 10, Hätte zwei gegeben, wenn sie an die Produkte noch irgendwie Preise rangeschrieben hätten. Dann hätte ich irgendwie zwei gegeben. Aber so leider nur einer von mir.
Das wäre aber, das hätte aber geklappt. So, ja, hier, The Pill von Beats by Dre. Die kostet normalerweise nur 90 Euro.
Aber durch Transformium gar nichts.
Ja. So. Ja, von mir gibt's 3 von 10. Weil ich eigentlich müsste Kälzer. Ich noch, wenn ich mich an Godzilla erinnere, mehr geben, weil ich war besser unterhalten als bei Godzilla.
Was?
Alter. Und mit dieser Aussage gehen wir zum nächsten Thema.
Fernsehen.
Die neue Serie Extant von Steven Spielberg mit Halle Berry in der Hauptrolle hat Premiere gefeiert auf CBS. Worum geht's denn da?
Das ist ein nautisches Navigationsgerät, ne?
Ja, nee, Extant ist eine Sci-Fi-Serie, die so in einer nahen Zukunft spielt, in der auf jeden Fall das technologische Level der Menschheit schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Der Pilot beginnt damit, dass die Astronautin Molly Woods nach einer 13-monatigen Solo-Mission im Weltall zurück auf die Erde kommt, zu ihrem Ehemann John, der ist Wissenschaftler der Robotik, und ihrem Sohn Ethan, der von ihrem Ehemann John entwickelt wurde, und das ist ein humanoider Roboter. Zurück auf der Erde, dann muss Molly dann feststellen, dass sie schwanger ist und das, obwohl sie die letzten 13 Monate eben komplett allein im Weltraum war und zudem auch noch unfruchtbar ist, macht also gar keinen Sinn. Außerdem erfahren wir, dass es während ihrer Weltraummission einen Zeitraum gab von mehreren Stunden, der nicht auf den Sicherheitskameras festgehalten wurde, also eine Art Blackout auf ihrer Space Station. Und dann wird uns eben nach und nach in Flashbacks offenbart, was in diesem Zeitfenster passiert ist. Unter anderem erfahren wir, dass es in dieser Zeit zu einer Begegnung kam zwischen Molly und einem eigentlich verstorben geglaubten Ex-Kollegen von ihr. Und da ist dann wohl auch mysteriöses Zeug passiert. Währenddessen auf der Erde gibt es noch die Storyline, dass ihr Ehemann John verzweifelt versucht, neue Forschungsgelder für seine humanoide Robotikforschung an Land zu ziehen. Und der vertraut sich dann dem ominösen Dr. Yasumoto, Eigentümer von Yasumoto Corporation, an. Und der Pilot endet dann damit, dass ein zweiter totgeglaubter Astronautenkollege namens Harmon Krieger Molly in ihrem Haus aufsucht und ihr mitteilt, dass sie niemandem trauen sollte und dass alles wirklich passiert ist und sie nicht halluziniert hat. Und so hinterlässt uns Extant dann mit einigen Antworten, aber noch mehr offenen Fragen, wie das gute Mystery-Serien so an sich haben. Dann diskutiert doch mal los.
Oder ja, nicht? Man hat da scheinbar versucht jetzt so ein bisschen Geld zu machen, nachdem Gravity groß rausgekommen ist, ja, mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. So kam es mir auf jeden Fall erst vor, als ich die Weltraumszenen gesehen habe mit Halle Berry. Mhm. Mir geht es oft, wenn wir Serien gucken, gleich. So der Prozess, wie ich das gucke und die Emotionen, die ich habe und wie stark ich interessiert bin, das ähnelt sich oft. Und bei Extant war es ganz stark auch so. Ich habe das erst gesehen, die ersten 5 Minuten, war ich so, okay, ja gut, worum geht's hier? Mal schauen, was die mir erzählen wollen. Dann habe ich gemerkt, dass das, also dass man es in der Zukunft spielt, merkt man natürlich relativ früh, aber dann auch, dass auf einmal beim Sohn die Batterien ausgetauscht werden müssen. Dann, okay, was? Sind die alle Roboter oder nicht? Und dann fällt dann natürlich auf, nee, nur sie haben ja diesen Sohn gebaut, diesen Cyborg. Und dann dachte ich mir so, ey, das könnte irgendwie ganz cool sein. Hier könnte sich eine coole Geschichte entspinnen. Aber dann sieht man halt auch, ja, wie sie da scheinbar schwanger geworden ist auf dieser Weltraumstation. Und ja,
Peaks befruchtet.
Dann habe ich gemerkt, dass es weiter abgefallen ist. Und am Ende dachte ich mir so, nee, das kann ich auf keinen Fall empfehlen. Hier gibt es, glaube ich, keine Geschichte zu erzählen. Also hier werden mir irgendwelche Infos gegeben, aber mich interessiert eigentlich ein Scheiß, was in dieser Serie passiert. Ich finde, Halle Berry spielt es noch gut. Ich mag sie ja ganz gerne in diesem zweifelnden, bisschen depressiven Zustand, ja, in dem sie ist. Aber diese Welt, die sie mir zeigen, die ist für mich unglaubwürdig. Und was ich komisch finde, ist, die haben ein Gespräch, ja, Halle Berry und ihr Mann. Und da geht es quasi darum, dass sie das Gefühl hat, dass ihr Sohn, der auch manchmal ein bisschen, ja, komisches Verhalten an den Tag legt, dass sie sagt, ja, das kommt mir so vor, als würde der mich hassen. Und dann sagt er so, nee, der liebt dich. Und dann sagt sie, ja, aber der liebt mich ja nicht, der ist ja nur darauf programmiert. Und dann dachte ich mir, wie können denn zwei Leute eine Beziehung führen und einen Roboter bauen, der deren Kind ist, wenn diese Grundsatzdiskussion, die quasi ja so eine Grundsatzdiskussion der Robotik ist, ob etwas, ja, wenn ich es programmiere, so wie, ja, ein Mensch programmiert ist, dann auch wirklich ein Bewusstsein hat oder nur eine Maschine ist, wie können die denn diese Diskussion nicht geführt haben vorher und sich einig sein, ob der Antwort dessen, ja, das mag jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt sein, aber ich finde, ja, das ist, ja, zieht für mich nicht und kann ich nicht empfehlen, die Serie.
Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits bin ich ja schon Sci-Fi-Fan und es freut mich sehr, dass
Raumschiff einfach gesehen hast, oder?
Ja, Raumschiff ist immer cool. Und, nee, aber dass da irgendwie ein bisschen Geld in die Hand genommen wurde, um mit meiner Meinung nach ganz gut besetzte Sci-Fi-Serie zu machen, und das macht irgendwie Mut auf mehr, dass dann vielleicht irgendwie einfach ein bisschen mehr Geld in die Richtung geht und wir dann irgendwann auch eine vernünftige Serie kriegen in der Richtung. Es ist so ein bisschen alles schon da gewesen, also es ist nicht so richtig, dass da neue Ideen sind, sondern einfach viele Ideen werden halt zusammengeschmissen, sodass du halt gleichzeitig eine ist irgendwie von einem Alien geschwängert worden, dann ist künstliche Intelligenz möglich und als Gefahr irgendwie da und alles irgendwie. Und gleichzeitig, ja, trotz dieser ganzen Geschichten ist es irgendwie langweilig. Ja. So, das halt. Und was halt auch immer stört, ist so, wenn du sagst, du machst eine Serie und setzt sie in die Zukunft, dann denkt euch doch ein bisschen was aus. Außer irgendwie der Mülleimer ist ein bisschen automatisch.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Und, und sie hat im Badezimmer ein Touchscreen. So, das kann ich heute schon, kann das gebaut werden. Ich nicht.
Ja, aber gut, dass du in deinem dreckigen Spiegel irgendwelche Hieroglyphen wischen kannst. Das ist mir natürlich klar. Das war kein Screen zum Touchen.
Ja, und aber so richtig was, so eine richtige Idee quasi, was irgendwie geil sein könnte in der Zukunft, haben sie halt auch irgendwie.
Ja, durch. Ich weiß nicht, ich hätte mich auch gewundert, wenn mich jetzt mal eine Mystery-Serie wirklich hookt. Also das hatte ich in meinem Leben noch nicht. Medium und Ghost Whisperer haben es versucht. Also Ghost Whisperer Stimmen aus dem Jenseits natürlich. Ja. Weißt du, es ist halt immer das Gleiche, du hast halt irgend so ein blödes, großes Geheimnis, was ich, oh, das ist so, ach nee, das weiß ich nicht, kann ich nicht mehr seit Walking Dead und da, ja, mit der Scheune. So, dann irgendwie, dann hast du einen Typen, ich nenne ihn George, der aus dem Dschungel kam, der halt irgendwie aus dem Unterholz kriecht, sagt, I shouldn't have come here, don't trust them, und dann rückwärts zurückschleicht. Was ist denn das für ein Schüler Englisch Projekt Video da irgendwie? Und dann halt diese Löwen sind übrigens in der Zukunft einmal automatische Mülleimer plus uraltes irgendwie philosophische Grundsatzding, Mensch gegen Maschine oder künstliche Intelligenz. Boah, Leute, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Also, ich war gut unterhalten, wollte ich damit sagen.
200 Jahre in der Zukunft, dieser Krieger, Halle Berry, über einen gekauften Luftballon kontaktiert, wo unten eine Message.
Ich fand die Schrift auch so. So schreibt keiner. Also das ist einfach so typisch. Das ist einfach.
Oh Moment, da fällt mir aber noch ein, dass bei Transformers natürlich die Szene gab, wie Mark Wahlberg mit einer Drohne, die eine Kreditkarte in der Hand hält, versucht Geld abzuheben und dann aber auch einen Zettel dran hat, wo irgendwie drauf steht, we will find you, obwohl sie gerade versuchen, sich zu verstecken vor diesen Leuten. Wollte ich nur kurz einwerfen. Dr. Snips, was jetzt?
Ich stehe der Serie echt super teilnahmslos gegenüber, muss ich sagen, weil also nichts hat mich da auf jeden Fall gegriffen so richtig emotional. Ich finde, das ist schon nicht schlecht gemacht, das ist gut produziert, gut besetzt, klar, wurde jetzt schon gesagt. Ich finde diesen Sci-Fi-Vibe, dass es in der Zukunft ist, das bekommen sie schon ganz gut hin. Ich finde, dass es humanoide Roboter gibt, das reicht mir da eigentlich schon, um denen das abzunehmen, dass das irgendwie eine Sci-Fi-Serie ist. Also das finde ich ganz in Ordnung. Und ich finde auch, muss ich sagen, dass dieses Argument, das ist alles schon mal da gewesen, nicht immer zieht, finde ich. Weil, ich meine, das ist nun mal ein Genre und es gibt halt so Genre-Staples, also so Sachen, die man dann halt macht. So. Und ich finde so echte Innovation, also ich würde gerne mal was sehen, was ich noch nie vorher gesehen habe, das gibt es nicht. Also
alles mir einiges ein. Nackte Frau.
Ja, eben, das wollte ich gerade sagen.
Das gibt es gar nicht. So was gibt es
Nein, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein Riesenproblem ist.
Nee, aber ich finde, sowas muss sich immer voraussetzen, es, für eine gute Serie sein. Aber,
es muss wenigstens eine Sache dabei sein, die neu ist.
Michael Bay hat sie gekriegt. Wir hatten den Samurai-Transformer Drift, wir hatten Grimlock von den Dinobots, also der hat mir einiges gesagt, was ich vorher nicht gesehen habe. Nur kurz als Randnotiz, ne?
Ihr Hater. Ja, aber selbst da sind die Zukunftsroboter Samurais und Dinosaurier. Und Samurais und Dinosaurier gibt's nun mal leider schon, ob Zukunftsroboter oder nicht.
Ja, war ja auch
aber, ein Witz. Nee, also trotzdem war Transformer 4 ein Hammer.
Nee, also aber auch die Elemente, die vorhanden sind, die sind nicht besonders gut kombiniert und auch dieses Mystery hat mich nicht gepackt, deswegen gibt's von mir auch keine Empfehlung, um das jetzt
mal von mir.
Ich muss jetzt nach unserer Hass-Tirade offenbare ich euch, dass ich heute Morgen heimlich die zweite Folge auch noch geguckt habe. Und es wird euch freuen zu hören, dass Krieger, der die erste Folge stilecht mit Don't trust anybody abgeschlossen hat, in der zweiten Folge irgendwann sagt, we thought we were doing experiments. We were the experiments. Also es bleibt so, wie es auch angefangen hat.
Ja, herrlich.
Ja. Von mir auch keine Empfehlung. Muss man sich vielleicht besserer Popkultur widmen, wie zum Beispiel dem Lego-Film, Der ist im April rausgekommen, aber wir haben darüber noch nicht geredet, weil der ja wirklich von der Kritik komplett positiv besprochen wurde. Mhm. Und ich den auch schon vor einiger Zeit gesehen habe und jetzt auch Dr. Eck und Dr. Snips den geguckt haben. Könnt ihr ja mal kurz erzählen, wie ihr den fandet?
Genau. Ich habe den nämlich auch nur geguckt, weil ich von verschiedenen Leuten gehört habe, dass der halt echt einfach zumindest mal nicht schlecht sein soll, sondern eher auch gut. Und das ist er auch tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich, also ich mache jetzt mal nicht so viel, was da tatsächlich passiert, aber es ist so ein bisschen eine Parodie auf das so The Chosen One Genre, sag ich mal. Also das ist irgendwie, es ist, man ist in einem schlechten System und einer ist jetzt irgendwie der Auserwählte und muss das Böse bekämpfen. Und das und schafft es aber trotzdem, obwohl es das auch gut schafft, das zu parodieren, irgendwie der eigenen Story, die eigene Story ernst zu nehmen.
Okay.
Und es ist einfach, es sind ordentlich Stars mit an Bord, die ihre Stimme leihen an die Lego-Figuren, unter anderem Will Ferrell und Elizabeth Banks, Nick Offerman und Toby Smulders aus How I Met Your Mother, natürlich. Okay. Und es ist einfach, es ist gut animiert, es hat ein gutes Skript, es hat ganz gute Gags, also das, es funktioniert einfach als Film, würde ich sagen.
Ja, und der nimmt sich vor allem auch nicht besonders ernst dabei. Also es gibt immer so Szenen, die sind dann super gut animiert irgendwie in 3D und sehen Hammer aus. Und dann gibt es aber gleichzeitig, gibt es dann irgendwie eine kleine Lego-Figur, die an einer Schnur ins Bild gehalten wird und irgendwer macht mit dem Mund Soundeffekte. Ja, also das ist wirklich gut. Und also am Ende wird es dann ja sogar noch aufgelöst, was da überhaupt dahinter steht. Aber ich weiß ich nicht. Also der Zyniker könnte sagen, das ist eine riesen Lego-Werbung. Aber selbst wenn das das ist, dann ist es halt einfach verdammt gut gemacht. Und der Film berührt einen schon noch so ein bisschen und der funktioniert auch auf emotionaler Ebene, was ja oft bei guten Animationsfilmen der Fall ist, der für Kinder und Erwachsene ist.
Ja.
Und ich fand den einfach super anzugucken. Ich habe wirklich viel gelacht und auch die Action war gut, so gut wie sie halt sein kann in so einem Film. Und ich fand den echt gut, muss ich sagen. Ja,
auf jeden Fall. Und der schafft es auch sehr gut, finde ich, so diese Meta-Ebene mit einzubinden. Also dass halt die Lego-Figuren auch manchmal in ihrem Verhalten und so halt wissen, dass sie nur Spielzeug sind,
genau,
quasi und so. Das ist ganz
also einmal ist es natürlich toll, dass da dieser 80er-Astronaut ist mit dem kaputten Helm, denn ich hatte auch eine Lego-Figur, die den Helm an der gleichen Stelle zerbrochen hat und auch von anderen Leuten gehört, dass das so ist. Also da sind ganz viele kleine Details drin, die cool sind. Und dann ist natürlich, was der Film wirklich gut macht, ist, dass er ja eigentlich so ein bisschen auch Lego selbst als Firma verarscht, die ja seit Ewigkeiten diese riesen Franchise-Sets rausbringen. Da gibt es ja immer das Bauarbeiter-Set und irgendwie das Unterwasser-Set und so weiter. Und die sind ja auch quasi in dieser totalitär regierten Welt, ja, von wie heißt der, Captain Business oder so?
Lord Business.
Lord Business, ja. Da sind, ist das alles schön säuberlich aufgeteilt, wer in welche Welt muss, denn so wird ja Lego auch verkauft. Und was natürlich aber jedes Kind macht und was wir alle früher mit Lego gemacht haben, ist natürlich uns aus unterschiedlichen Sets halt so den geilsten Shit zusammenzubauen. Und darum geht es ja, dass es da quasi diese Creators gibt. Das sind halt so
Master Builders,
genau. Das sind halt so auserwählte Lego-Figuren, die das können. Also die können eben unterschiedliche Sachen bauen. Und da gibt es halt auch dieses Paradies für die, wo die dann irgendwann reinkommen, wo halt wirklich jeder Mist irgendwie zusammengebaut ist aus den Sachen und alles ist bunt und lustig. Und das ist schon ziemlich smart von Lego gemacht, finde ich. Weil einerseits irgendwie das, als ich schon dir diese Sets vorstellt, die du kaufen kannst, aber andererseits eben sagt, hey, es ist völlig okay, halt daraus zu bauen, was du willst, denn darum geht's bei Lego.
Ja. Was ich auch richtig stark gemacht fand, so einfach, also weil du es eben auch schon so vom Detailreichtum hattest, so was echt gut gemacht ist, ist, dass halt so die Sachen, die halt sich mit dem Lego vermischen, die aber nicht von Lego sind, halt in der Lego-Welt so Heiligtümer quasi sind. Oder halt die Superwaffe heißt halt The Craggle und ist halt eine Crazy Glue Packung, wo halt das Etikett verkackt ist. Deswegen steht da nur noch Craggle und halt solche, oder The Polish Remover of Nail. So, nur so Zeug. Das ist einfach total clever gemacht.
Also. Ja. Genau, also den kann man auf jeden Fall eigentlich ja auch fast jedem empfehlen, der ein bisschen was halt mit Lego anfangen kann, das ist halt wirklich fast jeder und Leute, die es nicht kennen, können sogar auch gucken.
Tretet bloß, nicht auf so einen Kackstein, ey, das zwiebelt richtig, sei euch aber.
So ist das es. Hätten sie eigentlich noch einbauen können.
Das ja. ist wohl. Dann stelle ich euch kurz noch zwei Filme vor, die der Aktualität nicht entbehren. Und der erste ist Wie der Wind sich hebt oder The Wind Rises heißt der auf Englisch. Und das ist der letzte Film von Hayao Miyazaki und das ist so der Kopf oder der kreative Kopf hinter Studio Ghibli. Und die werden immer so ein bisschen als die japanischen Disney bezeichnet. Und ich weiß nicht, ob ihr Filme von denen gesehen habt, aber die bekanntesten sind Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise ins Zauberland, Das wandelnde Schloss, im Himmel.
Ja. Nein, nein und
Ponyo.
Nein,
aber ich
hab oft gehört, dass sie gut sein sollen.
Ernsthaft? Gar nicht, Alter? Ich mach Prinzessin Mononoke, was ist mit dir los?
Also Prinzessin Mononoke ist mit einer meiner wirklich absoluten Lieblingsfilme. Ich gucke eigentlich jedes Jahr mindestens einmal. Das ist echt richtig cool. Und der Film jetzt, Wie der Wind sich hebt, war auch für einen Oscar nominiert bei den letzten Oscars, weil der ist jetzt erst rausgekommen letzte Woche und ist aber auf der Welt halt schon länger released. Wir kriegen das halt alles erst viel später. Aber Frozen hat den Oscar gewonnen, dieser Disney-Film, der super eingeschlagen ist irgendwie in Amerika. Und in dem Film geht es um das Leben von Jiro Hoshikoshi, heißt der. Und der ist quasi ein super bekannter Flugzeugbauer in Japan gewesen, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der wollte erst Pilot werden, aber hat eine Sehschwäche und kann es deswegen nicht. Und geht dann an so eine Schule, um zu lernen, wie man Flugzeuge baut. Und versucht eben diesen Traum zu leben. Hat dann immer so Traumsequenzen mit Giovanni Caproni, das ist ein italienischer Flugzeugingenieur. Und die sind ziemlich cool gemacht, weil der ihm halt immer so erzählt, ja, Airplanes are like beautiful dreams, you have to follow your dream und so weiter. Ich kann den italienischen Akzent jetzt nicht machen. Und der folgt dann auch tatsächlich diesem Traum und wird ein super berühmter Flugzeugbauer, verliebt sich dann, aber seine Frau wird am Ende krank und so weiter und dann will ich natürlich nicht verraten, wie es ausgeht. Der Film hat in Japan ziemliche Kontroversen ausgelöst, weil quasi eine Grundfrage im Film ist die folgende: Kannst du eigentlich für was arbeiten, wenn das für den Krieg missbraucht wird? Und das ist eben mit diesen Flugzeugen so. Und er sagt, dieser Caproni halt auch irgendwie, ja, willst du lieber in der Welt leben mit oder ohne den Pyramiden? Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, klar, die sind mit Sklavenarbeit aufgebaut, aber die sind auch ziemlich geil und da würde natürlich jeder sagen, ja, dann lieber ohne, bitte. So, ich möchte nicht, dann lieber keine Flugzeuge bauen, da gibt es ja auch immer dieses Ding, wenn wir es nicht bauen, dann macht es wer anders. Und der Film versucht sich aber eben reinzudenken in jemanden, der eben diesen Traum hat und es trotzdem macht. Und ich fand den Film ziemlich stark, aber hauptsächlich, wenn man so ein bisschen Studio Ghibli-Fanboy ist, weil es eben der letzte Film von Miyazaki ist. Also jetzt quasi in Rente gegangen ist, das Studio macht noch weiter Filme, aber er eben nicht. Und da ist es schon sehr cool, weil auch so ein bisschen dieser Caproni dann sagt, ja, so long, Japanese boy. Und man muss schon so eine kleine Träne, ob dieses Övres weinen, das Miyazaki dahinter lässt. Ich habe die hier verweint im Februar in New York mit irgendwie drei Asiatinnen und noch einem anderen weißen Dude im Kino. Da lief nämlich der Film schon. Also ich kann den empfehlen, aber nicht, wenn man die anderen Miyazaki-Filme geguckt hat, dann doch bitte die auf jeden Fall nachholen, denn die sind super. Ich finde es aber interessant, dass er sich so einer schwierigen Fragestellung quasi jetzt stellt, weil vorher sind, gab es immer so Filme, die so ein bisschen eine Naturschutzbotschaft hatten oder so weiter und jetzt ist es halt ein bisschen komplizierter, aber es ist schon ganz nett. Ist aber sehr kitschig auf jeden Fall, der Film. Mittlerweile, zwischendurch denkt man echt, das ist ein Heimatfilm, also muss man überlegen, ob man den sehen will. Yeah. Scheiße, wo sind meine Aufzeichnungen zu Ida hin?
Ja, kein Problem. Oh, scheiße. Hast du wieder?
Ja. Nee, der nächste Film, den ich euch vorstellen möchte, ist nur, weil er wirklich als einer der allerbesten Indie-Filme 2014 gehandelt wird. Ja, der ist auf Critic Wire irgendwie
Transformers.
ganz weit oben, ja. Und der heißt Ida, ist von Pavel Pawlikowski, polnischer.
Ja, also auch den Namen auszudenken. Ja, genau. Das kann doch nicht
sein. Ernst sein. Shiro Hoshikoshi, ja, ist klar.
So ist es. Er ist im April in die Kinos gekommen und spielt
im 1. April.
Genau, 1. April. Spielt 1960er Jahren in Polen. Es geht um Anna, die ist in einem Konvent aufgewachsen und ist quasi kurz davor, ihr Gelübde als Nonne abzulegen. Aber die Obernonne sagt ihr, nee, besuch nochmal quasi deine Familie, bevor du diese Entscheidung triffst. Und sie hat quasi nur noch eine lebende Verwandte und das ist Wanda. Und die war quasi Richterin unter dem Regime von Stalin und ist jetzt relativ tough, raucht Kette, trinkt super viel Alkohol, hat immer wechselnde Geschlechtspartner und so weiter. Und so treffen natürlich dann halt diese junge 17-, 16-jährige Nonne trifft dann quasi auf diese Lebefrau. Habe ich schon mal gebracht, glaube ich. Lebefrau. Ja. Und die begeben sich dann auf sowas, so eine Art kleinen Roadtrip durch Polen, weil quasi Anna sagt, dass sie nochmal das Grab ihrer Eltern sehen möchte. Und da erzählt ihr dann Wanda, dass sie gar nicht Anna heißt, sondern Ida Lebenstein und jüdischer Herkunft ist und ihre Eltern quasi im Holocaust gestorben sind. Und so suchen die eben das Grab der Eltern und ja, fahren so ein bisschen durch die polnische Countryside und treffen auf alle möglichen lustigen und unlustigen Charaktere. Und letzten Endes ist es so ein bisschen die Frage, geht sie jetzt zurück und führt dieses Leben als Nonne oder hat sie quasi Freiheit geschnuppert und ja, bleibt bei Wanda. Und bei Wanda ist so ein bisschen die Frage, die ist ein bisschen ja, desillusioniert, aber findet sie quasi eine verlorene Tochter wieder. Was ich euch nicht erzählt habe, ist, dass der Film in 4:3 in Schwarz-Weiß gedreht ist. Oh, und es wird immer gesagt, ja, super, super Cinematografie und so weiter. Das ist schon relativ heftig. Dr. Loco hat diese Art des Filmmakings mal so ein bisschen mit Gewichse, ja, Kunst zum der Kunst willen.
Wenn ich sage, es ist 4:3 schwarz-weiß, ich gucke lieber 7:1 in Farbe. Boom.
Ja, ehrlich.
Und man muss überlegen, auf eine Art, ob man sich das antun will. Der Film ist, es geht alles sehr langsam vonstatten, aber die Charaktere sind schon interessant und da sind auch ein paar echte Lacher drin und es ist gut gespielt und am Ende treffen quasi diese Welten aufeinander, des Katholizismus einmal, dann des Sozialismus und dann durch das Antisemitismus des Holocaust und es ist eigentlich interessant, dass man sieht, wie halt solche unterschiedlichen Ideologien in einem Land zu einer Zeit so vorherrschen können eigentlich oder Auswirkungen haben können. Deswegen würde ich sagen, man kann den gucken, wenn man möchte, für mich auf keinen Fall, aber der beste
in ist denn, ist, denn, ist, ist der denn unterhaltsam? Also wie sind Dialoge und so weiter, wie ist denn du, wie funktioniert das denn da? Also ich meine, abseits des
Kontextes. Ida spricht fast gar nicht.
Damit es authentisch bleibt, reden die Leute alle in Polnisch, es gibt keine
Untertitel. Und es ist auch falsches Polnisch.
Das wär's noch. Es ist relativ unterhaltsam, zuweilen, aber du hast eben auch viele Landschaftsaufnahmen, viele ruhige Bilder und da soll ich so ein bisschen, glaube ich, auch zum Nachdenken anregen.
Ja.
Für mich wirkt, es ist ganz gut gemacht, aber es ist auch die Frage, ob man einfach nur sehr viele relativ brenzlige Themen irgendwie einfach vermischt hat und ja. dann noch diesen Filter drauf gesetzt hat und gesagt, so, wir haben einen Kunstfilm, muss jeder, glaube ich, für sich selber entscheiden. Wenn einen das an sich so von der Story und von dem, was ich jetzt erzählt habe, interessiert, dann gucken, wenn das jetzt schon abturnt ist, dann, ich meine, es geht schon auch um Nonnen in Schwarz-Weiß, ich kann mir wenig langweiligere Sachen vorstellen.
Dann hast du wohl Sister.
In Schwarz-Weiß nicht,
nee. Geht so in die Richtung.
Naja, denk mal drüber nach.
Oh nee.
Whoopi, der geht an dich.
Dann kommen wir zur
Aber ich Abschluss muss trotzdem sagen, ich fand das aber...
Die kann ich noch kurz bitte sagen?
Oh Gott,
nein. Jetzt dass ich finde, das Format-Ding sollte einfach so geregelt werden, man muss... Es gibt irgendwo eine Datenbank, wo gespeichert ist, wie viele Fernseher es in welchem Format gibt. Und dann muss man einfach das nehmen, was am häufigsten... Weil das ist es, darum geht's, dass es auf den Fernseher passt eigentlich. Und dann können die Leute mal aufhören, in 17:4 und 4:3 und 16:9 einfach das, was am meisten haben und fertig.
Ja, aber...
Schwarz-Weiß ist erlaubt. Aber
ja, aber dann könntest du auch sagen, es müssen heutzutage alle Musiker nur noch digital aufnehmen, weil das ist State of the Art und so sind die meisten Studios ausgestattet.
Ja, zack.
Und ich lege Wert darauf, lächerlich teures Analog-Equipment zu benutzen, was ich mir nicht leisten kann und auch nicht besitze. Deswegen auch keinerlei Aufnahmen existieren von meiner Musik. Aber das bin ich mir wert.
Aber dafür bist du authentisch. Ja,
dafür bin ich authentisch. Mir kann keiner was. Besucht mich doch
was alle. Was hat euch denn, zur Abschlussrunde zu kommen, popkulturell am meisten bewegt in der letzten Woche? Neben Transformers 4.
Also, und neben Buttermilch mit Ipanema-Geschmack? Weil das war nämlich mein popkulturelles Highlight und daneben gibt es nichts. Also, dieses Buttermilch, die schmeckt nach Caipirinha, heißt Limette Rohrzucker und war runtergesetzt. Das zählt, glaube ich, nicht zur Popkultur, oder?
Doch, aber doch, selbstverständlich.
Natürlich. Echt? Essen?
Hier zählt alles. Klar. Ja, willst du das zu Geist zählen?
Guck mal, wenn du jetzt hier darüber geredet hast, dann ist es ja schon Popkultur, weil das jetzt hier aufgenommen ist und an die Leute...
Ja, wenn das so ist, also... Ja.
So einfach geht's.
Das, ich nehme es auch nicht mehr zurück jetzt, also dann ist das so, ne?
Ja, von mir gibt es eine Serienempfehlung, da wir heute noch nicht genug Filme und Serien hatten. Und zwar von einer Netflix Original Series, so wie House of Cards, die heißt Hemlock Grove und da ist vor ein paar Tagen die zweite Staffel erschienen.
Ey, hör doch mal auf mit der Scheiße.
Auf gar keinen Fall. Die Serie, also das ist halt eine der, so eine Guilty Pleasure Serie von mir und Dr. Egg. Also wir haben die erste Staffel, glaube ich, in 3 Tagen durchgesuchtet. Und die ist halt völlig durchgeknallt. Das ist so ein bisschen Kleinstadt-Mystery mit halt Vampiren, Werwölfen, Zigeunern, Wargulfs, anderen Monstern. Und so viel Symbolik, dass es echt zu den Ohren wieder rausquillt, auf jeden Fall. Die Story ist unglaublich konfus. Also das basiert auf einem Buch. Und selbst Leute, die das Buch gelesen haben, die Serie gesehen haben und im Internet ihre Meinung dazu posten, wissen nicht, was da passiert. Die
Schauspielleistung... Und man kann nicht aufhören, das zu gucken. Was? Und man kann nicht aufhören, das zu gucken.
Ja, das ist wirklich krass. Also die Schauspielleistung rangiert echt so von ganz gut bis mittelmäßiger Porno auf jeden Fall. Und trotzdem, wie du es gesagt hast, man kann die Augen nicht davon lassen. Also das ist einfach die sinnloseste Craziness und es macht irgendwie verdammt viel Spaß. Also das ist eine Serie, die ist so schlecht, dass sie wieder gut ist. Und wer da Bock drauf hat, kann sich das auf jeden Fall mal geben.
Ja. Aber weil es so quasi unfassbar ist einfach, oder was?
Ja, auf jeden Fall.
Oder packst du nur einen Kopf. Das Ding ist, die Serie schafft es ganz gut, einem so zu vermitteln, dass man gerne wissen würde, was da passiert. Und dann denkt man immer so, ja gut, aber es muss ja irgendwann mal erklärt werden. Bis jetzt ist es noch nicht passiert.
Okay. Ja, Dr. Eckers auch, ja.
Ich habe auch nichts Popkulturelles, ich hatte nur eine Unterhaltung in einer Kneipe diese Woche und ich wollte nur kurz alle Menschen daran erinnern, dass niemand vorhersagen kann, was in 200 Jahren ist. Und der nette Herr war leider völlig gestört in seiner schrecklich negativen Weltanschauung und wollte mir partout nicht glauben, dass auch die Menschen vor 200 Jahren heute nicht vorhersagen konnten. Und auch er, es ist alles nicht so schlimm, Leute. Vielleicht wird es auch alles ganz gut. Ihr habt keine Ahnung, was morgen passiert und ihr wisst auch nicht, was in 200 Jahren passiert.
So, ja, alles klar, also, dann komme ich.
Nimm das.
Nicht so negativ, dann gehe ich lieber auf Tauchstation. Okay, Entschuldigung.
Dann komme ich, dann tauche ich wieder auf und komme meinem popkulturellen Highlight, ja. Und ich will wirklich sagen, mich wundert es eigentlich, dass ihr es nicht angesprochen habt, ja. Und
der Gaucho-Tanz,
ne?
Es
ist auch, es ist auch Popkultur, ja. Wir als Einheit haben es endlich geschafft. Es war ein harter Kampf, ja. Wir mussten herbe Rückschläge zurückstecken, aber dann endlich ist es passiert. Der Pencast ist auf iTunes verfügbar. Yes, ja. Man kann ihn jetzt runterladen, einfach nach Dr. Peng auf iTunes gucken. Oder aber auch, wenn ihr Podcast-Apps habt, einfach Dr. Peng eingeben. Da taucht er jetzt auf und ich habe mich heute sehr gefreut, als ich den auf dem Handy mir natürlich alle 530 Folgen nochmal anhören konnte. Ist nicht schön. Ich habe auch einen kleinen Tanz aufgeführt, aber da habe ich gehört, dass es nicht so cool
ist. Ist das hier dann von Abbilder oder was? Kann man das anhören, wenn man das anhört oder wie? Radio.
Da schlägt mir die Brücke zu dem Karton mit den Eiern am Anfang des Podcasts. Dann war es das mit dem 23. Pencast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht auf iTunes. Ja, ladet den Podcast und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bitte. Dann können wir, wenn wir da ein bisschen populärer. Folgt uns auf Twitter. Hashtag Pencast. Geht auf drpeng.de. Kommentiert die Sachen. Schreibt uns Leserbriefe an
drpeng@gmail.com.
Facebook natürlich auch. Gefallen wir dir nicht oder was?
Hashtag bald klein Mann.
Bald 300 Google Likes. Ja, ich habe schon ein sehr gutes Bild dafür gemacht, dass ich dann poste, wenn wir diese magische Grenze überschreiten. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Gaucho. I was feeling